Heute zu Gast Jan Dominikus vom E-Sports-Clan Maus Sports.
Muss ich jetzt auch wieder ein bisschen ausholen, wieso wir zum Beispiel aktuell keinen Fortnite-Spieler haben. Wir haben auch am Anfang kurz gesagt, für uns natürlich ganz wichtig, dass Leute dann auch unser Jersey anhaben und on camera irgendwo sind. Ne? Also dass sie bei den Übertragungen, die spielen 5 gegen 5, du siehst unsere 5 Spieler, du siehst die Logos, die da vertreten sind. Wenn du jetzt Fortnite nimmst, die spielen 100 Leute gleichzeitig, so eine Partie Fortnite. Das heißt, selbst wenn du die 100 irgendwo in einem Raum hast, die Zeit, wo dein Spieler in deinem Mouseworts-Jersey mit deinen Partnern da im Bild ist, halt
ist ein bisschen wie bei Tour de France, wo du dann ins Fahrerfeld die Kamera hältst und dann fallen irgendwie 100 Leute Fahrrad.
Und wenn du Glück hast, dann fällt die Kamera mal irgendwie auf dein Jersey.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wer uns regelmäßig hört, der kennt den Podcast Digitale Vorreiter, den wir gemeinsam mit Vodafone machen, bei dem mein Kumpel Christoph Bursek der Host ist. Und in der aktuellen Folge geht es um das Thema Augmented und Virtual Reality. Also gefühlt ein Themenbereich, der alle Jahre wieder irgendwie anklopft und nie so richtig losgeht. Aber jetzt doch wohl, sagen zumindest die Experten. Und wer sich dessen nochmal versichern möchte, nochmal informieren möchte, der kann selber reinhören. Natürlich in den Podcast Digitale Vorreiter. Es geht um Augmented und Virtual Reality und es geht darum, wie 5G das Thema beschleunigen wird und unser ganzes Land auf ein neues Level heben wird. Also mehr erfahren, Digitale Vorreiter, powered by Vodafone.
Wir haben uns mal wieder dem unterschätzten Thema E-Sports gewidmet und da mit einem Protagonisten gesprochen, der einen E-Sports-Clan betreibt und aufgebaut hat. Und der hat uns erzählt, wo diese ganzen Gamer eigentlich herkommen, also die Profi-Gamer, wie man die scoutet und dass er das in seinem Team Menschen aus allen Nationen sind, die da trainieren, mittlerweile unter absolut krassen Bedingungen, um halt erfolgreich zu sein, was sie dann verdienen können, wo sie zu sehen sind, welche Reichweiten dann so ein E-Sports-Clan aufbauen kann, welche Partner E-Sports-Clans unterstützen. All das hat Jan so ein bisschen erzählt, seinen Weg in diese Szene hinein und am Ende ja wieder eine andere Perspektive aufs Thema Gaming, das mir, man wird das auch an einer Stelle hören, etwas fremd ist, weil ich nicht so tief im Gaming drin bin. Ich habe unter anderem nach einem Joystick gefragt, da hat der Jan herzlich gelacht. In diesem Sinne direkt rein in den Podcast mit Jan Dominikus. Was? Bei mir besondere Freude, weil ein Gast, der aus meiner Heimat quasi kommt, wenige Meter Luftlinie von Essen entfernt, aus Hattingen. Wir haben gerade festgestellt, wir haben gemeinsame Wurzeln sozusagen in Essen. Das ist immer für mich ein Highlight. Abgesehen davon geht es aber heute um E-Sport. Thema, das wir eigentlich zu wenig bislang gecovert haben im Podcast. Immer mal wieder, aber in Summe glaube ich zu wenig dafür, was da gerade passiert. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt jemand da ist, der seit Jahren in diesem Markt mitmischt, unternehmerisch Sachen macht, irgendwie wahrscheinlich einige Sachen erzählen wird, die hier euch überraschen dürften als Hörer, als Nicht-E-Sport-Experten, also wenn ihr das nicht seid. In dem Sinne, herzlich willkommen, Jan Dominikus, der Mann hinter Maus Sports. Moin.
Ja, hi. Danke für die Einladung, freue mich und hoffe, dass ich tatsächlich ein paar Sachen erzählen kann, die den einen oder anderen überraschen werden.
Maus Sports, habe ich hier so bei den Kollegen gehört, das kennen einige so als Wort, das ist ja ganz witzig, es geht ja um die Computermaus, ne? Maus, also Sport mit der Maus. Wie lange macht ihr das schon?
Mousebots gegründet ist 2002, also tatsächlich inzwischen 17 Jahre, ist damit zusammen mit SK Gaming auch so der älteste damals E-Sports-Clan, inzwischen sagen wir eher E-Sports-Team in Deutschland. Und sind ganz bescheiden mit 33 deutschen Meisterschaften auch, deutscher Rekordmeister, also haben eine recht bewegte Geschichte tatsächlich.
Okay, was ist denn am Ende also ein E-Sport-Team oder Clan? Also beschreib mal, wie man sich das genau vorstellen muss.
Also gibt verschiedene Modelle. Unser Modell ist wahrscheinlich so das bekannteste oder das gängigste. Wir haben Spieler in verschiedenen Titeln. Wir haben einen Kerntitel, über den wir uns identifizieren, der auch von Anfang an derselbe ist. Counter-Strike ist eins der bekanntesten E-Sports-Spiele. Das machen wir in verschiedenen Versionen eben von Beginn an. So ist auch die Entstehungsgeschichte von Mousebots, einfach aus dem Zusammenschluss aus 5 Counter-Strike-Spielern, die besonders talentiert waren und dann so ist das Ganze dann organisch gewachsen. Wir machen außerdem andere Titel, die wir für spannend halten. Momentan ist es außer Counter-Strike League of Legends, das auch ein super populärer Gaming-Titel einfach ist, Street Fighter, so ein Klassiker. FIFA machen wir, Rocket League, was so einer der Up-and-Comer ist im E-Sports. Und bevor ich StarCraft machen wir auch noch.
Das sind aber jetzt, also einiges ist so wirklich, ich sag jetzt mal ganz simpel, das ist eher so Baller, das ist Action, da musst du richtig, sag mal, zocken. Und dann gibt es aber auch welche, die sind so eher so strategisch, ne?
Genau, also wir, das ist auch einer der Faktoren, nach denen wir dieses Spiel auswählen. In Medien oder Mainstream wird ja ganz oft von E-Sports geredet, als wenn das eine Sache wäre. Viele fragen mich auch, ja gut, der eine Counter-Strike-Spieler, stellt dir den dann auch in League of Legends auf? Das ist ungefähr so, ne? Wenn du einem Bayern-Fußballer sagst, du spielst morgen Abend übrigens beim Basketball, also hat gar nichts miteinander zu tun im Grunde. Und dementsprechend unterschiedlich sind auch die Communities. Also jemand, der Counter-Strike schaut, ist nicht zwingend auch League of Legends-Fan. Gibt sicherlich Überschneidungen, wie im Sport auch, aber muss eben nicht sein. Wir versuchen dementsprechend eine möglichst große Zielgruppe eben abzudecken und all unseren Fans oder allen, die Mausbots folgen, eben einen Titel zu bieten, dem sie gerne zuschauen.
Aber ist das am Ende eine GmbH? Also ist Mausbots eine GmbH?
Mausbots ist eine GmbH, ja.
Und die gehört dann euch beiden? Also euch beiden heißt dir und dein Partner, weil wenn man dich ein bisschen googelt, dann weiß man, du machst eigentlich die Sache mit einem Partner zusammen?
Wir haben einen Investor, dem gehört Mausbots zu 100% inzwischen.
Okay.
Und das ist in 2018 ist dieser Wechsel passiert. Bis dahin war Cengiz Tülü eigentlich alleiniger mit uns, also die jetzt auch noch da sind, alleiniger Inhaber, Geschäftsführer, jetzt zu 100% gehört zum einem Investor.
Also ist das öffentlich oder sind die nicht so gerne? Oder?
Das ist, also die stehen jetzt tatsächlich nicht in der Öffentlichkeit. Genau.
Okay, aber es ist eine deutsche Firma?
Genau, ja.
Okay, aber kein Fußballverein?
Oder nee, also keiner den. Ne?
Ein Finanzinvestor?
Also, genau, ist privat, ist kein Unternehmen, das irgendwie da jetzt...
Also so Private Equity eigentlich?
Ich glaube, das ist tatsächlich ist eine Privatperson, die E-Sports für sich als Feld so erkannt, als zukunftsträchtiges Feld und da eben investiert in.
Und überall seid dann die Geschäftsführer sozusagen?
Ja, genau. Also wir haben der Stefan Wendt ist unser Geschäftsführer und ich bin als ältester Mitarbeiter noch mit an Bord.
Aber so machst quasi alles und sprichst.
Genau. Spreche für die Firma, bin involviert auch in tatsächlich alle Bereiche von Partnerakquise bis zu unseren Teams und allen anderen Plänen, die wir so haben.
Und wie viele Leute arbeiten in so einer Firma? Wie muss man sich das vorstellen?
Wenn du jetzt tatsächlich nur den Staff nimmst, sind wir so momentan bei 10. Dann kommen natürlich Spieler dazu, sind wir aktuell bei knapp 30. Das ist dann immer saisonabhängig, sind es mal 25, mal 35. Und dann hat jedes Team nochmal ein Coach in der Regel. Manche Teams brauchen mehr Personal als andere. Ne? Manche haben tatsächlich nur einen Trainer, manche haben einen Trainer, einen Teammanager, einen Analyst, die sich darum kümmern und verschiedene Aufgaben übernehmen. Ich nehme mal, unser Counter-Strike-Team ist das Größte, das wäre mal das Bekannteste. Die haben dementsprechend einen Coach, der die Jungs vor und während dem Spiel einstellt, also er ist live dabei, steht dahinter, kann Auszeiten nehmen und taktisch und auch mental Einfluss nehmen aufs Team. Die haben jemanden, der sich um alles Organisatorische kümmert und die haben jemanden, der auch so im Vorfeld eine Gegneranalyse betreibt. Ne? Also der sich anguckt, nächster Gegner ist, sagen wir jetzt mal, bekanntes Team G2, ist auch in Deutschland beheimatetes Team. Und dann schauen sie sich halt an, wie hat G2 auf den letzten Maps gespielt, was sind so die Tendenzen von den Spielern, wo stehen die, was für Timings haben die. Und dann geht es dann tatsächlich so um Sekundenabläufe und da haben sie dann auch nochmal einen, der sich darum kümmert.
Okay, das heißt, das ist Counter-Strike und die haben die meiste Betreuung oder die meisten sozusagen Team-Menschen drumherum.
Ist natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass Counter-Strike mit großem Abstand unser populärstes Team ist. Haben die meisten Zuschauer auf Events, ganz bekannt in Deutschland, zum Beispiel ESL One, die irgendwie in Köln 3 Tage mit 15.000 Leuten ausverkauft ist in Folge. Da
ESL ist ja, ich glaube, der Kollege Richter, der das ja macht oder gegründet hat, der war auch schon mal vor einer Weile hier im Podcast. Also das ist das Live-Event und dann gucken dann sozusagen deinen Leuten dann da Tausende von Zuschauern beim Spielen zu, ne? Das ist ja das Prinzip.
Genau, also es ist vergleichbar wie, ne, mit einem Fußballspiel. Es gibt Leute, die schauen vor Ort. In Köln ist das größte in Deutschland, da ist die Lanxess Arena ausverkauft und dann gucken halt online noch Leute zu. Da sind wir auch sportlich am erfolgreichsten. Also Counter-Strike ist eins der Top 3 Spiele im E-Sports, neben League of Legends, Dota. Wir sind momentan in Counter-Strike auf Platz 2 der Weltrangliste, haben 2019 auf Platz 2 abgeschlossen, würden natürlich gerne in 2020 noch einen klettern und dann
wie sind eure Erlöse? Also wenn du jetzt 10 Festangestellte hast und dann die Spieler, die dir auch alle bezahlen musst, sind ja auch wie Mitarbeiter am Ende, obwohl sie in den Team sind. Also das heißt, am Ende hast du
30... die teuersten Mitarbeiter.
Ja, okay. Also 30, 40 Mitarbeiter, sowas, sind das mit den Spielern dann? Oder wie hast du gesagt?
Ja, kann man, kommt ungefähr hin.
Was muss man so einem Spieler im Jahr ungefähr zahlen?
Also in so einem Top-Titel, sag ich mal, auf höchstem Niveau, ein Spieler, der in einem Team ist, was in Top 10 der Welt ist, 200 bis 300.000 ungefähr ein Jahresgehalt.
Ja, das ist geil. Und das sind dann aber Leute, die sind meistens so 2, 23 oder so?
Bei uns ist es ganz unterschiedlich. Wir haben, der Jüngste ist 17, der bei uns im Team ist. Der Älteste ist, jetzt nicht, dass ich ihm Unrecht tue, aber 30. Ja. Also die Spanne ist relativ groß. Ist dann auch wieder, ne, vergleichbar zu anderen Sporten. Wir haben da so junge Talente, die so gerade ihren Weg in diese Profi-Welt finden, und wir haben halt erfahrene Strategen, die das Ganze dann für die anleiten. Also so sind die Positionen auch verteilt.
Aber es ist wie im Profisport, also kannst du es jetzt mit 40, schaffst du es nicht mehr?
Ja, bis jetzt nicht, aber ich glaube, das ist gar nicht dem geschuldet, dass sie es mit 40 nicht mehr schaffen, sondern dass dafür ist E-Sports einfach zu jung. Also es gab bis jetzt für jemanden, der mit 20 oder 25 angefangen hat, Profi zu sein, noch nicht die Möglichkeit, guten Gewissens, sag ich mal, E-Sports bis zum 40. Lebensjahr zu betreiben, einfach weil die Infrastruktur bis jetzt noch nicht da war. Ne? Jetzt inzwischen ist es so, die Leute, die jetzt 30 sind, die können ja inzwischen auch so viel verdienen wie ein Fußballer, der sagt, okay, ich mache das, solange es geht, nimm das mit und habe danach genug Kapital, um mich neu zu orientieren. Bisher war es ja so, oder sagen wir, wenn du vor 10 Jahren Profi warst, dann konntest du das vielleicht als einen guten Nebenverdienst und einer absoluten Spitze auch als Vollzeitjob machen. Nur irgendwann musst du dir halt dann die Frage stellen, wo will ich hin mit meinem Leben, und dann orientieren sich viele um. Also ich glaube schon, dass jemand, 40 ist natürlich jetzt echt alt, aber in dem Zusammenhang. Aber ich glaube schon, dass es in 5 Jahren Leute geben wird, die mit 35 auch noch Profis sind, einfach weil sie andere Stärken mitbringen als jetzt ein 17-Jähriger. Bei uns ist es tatsächlich genauso verteilt. Wir haben einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen, die sind so ein bisschen die, sag mal, die, wenn man so will, irgendwie die Stürmer, ne? Die sind dynamisch, die treffen wahnsinnig gut, sind technisch unfassbar stark. Und dann haben wir die Älteren, die tatsächlich mit ihrer Erfahrung in teilweise ja hektischen Situationen, ne, so eine Runde geht immer 1:45 und oft muss sehr schnell entschieden werden, was machen wir, wohin orientieren wir uns, und die dann eben die Verantwortung übernehmen und die Jüngeren strategisch anleiten. Und ich glaube, die Rolle wird es geben in Zukunft.
Und jetzt zahlt ihr da 10 Leuten oder, Quatsch, mehr, 20, 30 Leuten, also bis zu 200.000, 300.000 Euro im Jahr, zum Teil vielleicht sogar mehr, manchmal ein bisschen weniger, ist ja schon, dann kommt ja schon relativ viel Geld zusammen.
Ja.
Wie refinanziert das? Also was sind dann so die Erlösströme, die man jetzt als Mausboards GmbH, wo kommt der Umsatz her?
Also der größte Teil ist bei uns natürlich Sponsoring. Meiner Meinung nach ein zu großer Teil ist aktuell noch Sponsoring. Also wir sind, würde ich jetzt mal überschlagen, bei circa 70% der Erlöse kommen durch unsere Partner. Den bekanntesten Vodafone hattet ihr letztens auch hier.
Großer Partner von uns auch.
Snipes hattet ihr letztens auch hier.
Absolut, auch, ja. Cool.
Razer ist noch ein großer Partner von uns, ein endemischer Partner. Die machen halt eben Peripherie, Mäuse, Tastaturen, kennt man auch. Dann haben wir Energy Drink Partner noch, also Sponsoring, der größte Teil.
Und was kriegen die dafür? Die kriegen dann halt irgendwie die Sichtbarkeit auf dem Trikot?
Genau, die ich jetzt gerade genannt habe, sind alle auf dem Jersey, also Vodafone ist Brust, dann haben wir auf dem Ärmel. Wir haben da nicht die gleichen Restriktionen wie zum Beispiel in der Bundesliga, dass du nur ein Logo auf dem Jersey haben kannst. Also inzwischen gibt es ja auch Ärmel, ne? Also wir haben auf den Ärmeln, die kriegen das, die haben sehr individuelle Pakete tatsächlich, ne? Also von Trikotplatzierungen zu eben Zugriff auf unsere Spieler für Inhalte, die die erstellen, bis hin zu, ja, Social Media, klar, Aktivierung vor Ort, Messe, Beat the Pros, Meet and Greets etc.
Okay, aber ich meine, man muss sich jetzt vorstellen, hat er dann einen Computerspieler am Ende auch ein Trikot an, du hast mir jetzt hier netterweise eins mitgebracht, insofern, ich sehe das hier. Aber das ist ja dann eigentlich nur für die Leute in der Halle, ne? Das sieht man dann am Bildschirm, sieht man das ja nicht. Also wenn ihr jetzt euch zuguckt, dann sieht man ja nur die Bildschirme, dann sieht man nicht die Menschen, die das spielen, oder?
Nee, also sieht man natürlich auch das Jersey, das ist ja auch, wenn man das Jersey nie sehen würde, auf dem Screen. Also tatsächlich ist es ja bei uns so, gerade bei so einem Spiel wie Counter-Strike, dass fast kein Spiel mehr online ausgetragen wird. Also ich müsste jetzt echt lange überlegen, wo wir in diesem Jahr nochmal ein Online-Match haben. Ich glaube tatsächlich gar keins in Counter-Strike. Das heißt, alle Matches, die unser Counter-Strike-Team bestreitet, finden Minimum in einem TV-Studio statt, wo dann auch alle Spieler anwesend, also unsere fünf Spieler, die gegnerischen fünf Spieler da sind. Also ein Counter-Strike-Team besteht aus fünf Spielern. Wir haben jetzt eben mal die 30, die wir haben, verteilen sich auf mehrere Titel, sind beide da. Und dementsprechend fängt die Kamera natürlich auch die Shots ein, wo die Jungs an ihrem PC sitzen. Miteinander kommunizieren.
Ne? Okay, und dann, das heißt, dann sieht man doch permanent auch, wenn man zuguckt, irgendwo bei...
Die Logos sieht man.
Und die Menschen gucken dann zu bei Twitch oder bei solchen Kanälen?
Ja, also Twitch, YouTube etc. Inzwischen haben wir in Deutschland ja auch, habe ich heute gelesen, sowohl Sport, also heute war es nochmal in Medien, aber Sport 1 und Pro7 übertragen auch Events im linearen TV. Aber größtenteils verfolgen es die Leute tatsächlich über diverse Streaming-Plattformen und Twitch ist da momentan die größte für unsere Menschen.
Also das heißt, wird schon live auch geguckt, ne?
Naja, klar. Also live ist natürlich die größte Zuschauerschaft bei uns. Klar, gibt es dann Zusammenfassungen und Highlights auch bei YouTube im Anschluss irgendwie zu sehen. Aber wenn unser Team spielt, ne, auch wieder ganz analog zum klassischen Sport, wir machen eine Ankündigung und eigentlich gibt es inzwischen auch relativ fixe Termine, wo die Leute wissen, okay, an dem Wochenende ist Counter-Strike und da spielt Mousesports gegen Team Liquid sind momentan somit die besten Amerikaner oder Astralis sind somit die besten Dänen und dann, klar, schalten die Leute online ein.
Wie
oder
viele Leute gucken da so zu bei so einem...
Je nach Gewichtung, also bei so einem Major gucken bei so einem Einzelspiel, schätzen bei Twitch knapp 1 Million Leute unser Match
dann. Okay, dann kommt daher natürlich dann die Reichweite und die Rechtfertigung für die Partnerschaft.
Warum ein Partner da mit uns was machen will. Dazu natürlich unsere eigene Reichweite über unsere Social-Media-Kanäle, auf denen wir dann eben auch mit unseren Partnern zusammen Inhalte anbieten für unsere Zuschauer, um dann nah dran zu sein.
Aber das heißt, ihr habt dann so ein 7-8 Partner oder noch mehr?
Momentan haben wir 6, also in verschiedenen, natürlich auch nochmal in so einer Pyramide, in verschiedenen Abstufungen. Da geht dann halt von Partnern, die auf dem Trikot sind, bis zu Partnern, die uns unterstützen auf andere Art und Weise. Ich sag mal, wir haben einen Partner, der macht Gaming-Chairs, der ist jetzt nicht auf dem Jersey. Die produzieren eben, ich weiß nicht, ob du schon mal einen gesehen hast, Gaming-Chairs im Grunde ein bisschen gepimpter Bürostuhl, sag ich mal, der besonders ausgelegt ist darauf, um möglichst lange komfortable Gaming-Sessions zu haben, bis hin zu einem Web-Hosting-Anbieter, der uns unterstützt.
Und was gibt es nochmal zurück zu den Erlösströmen, also neben den Partnern, die da jetzt Summe X bezahlen? Also müssen wir gleich nochmal ein bisschen, muss ich den da versuchen rauszuquetschen, aber was gibt es noch für Erlösströme?
Wie gesagt, Sponsoring der größte, dazu Merchandising, klar. Snipes natürlich perfekte Partner, um das weiter auszubauen für uns, ist aber momentan auch noch verhältnismäßig klein. Arbeiten wir dran, dass wir das noch gestärkt bekommen. Dann haben wir virtuelle Items, die doch einen relativ beträchtlichen Anteil ausmachen. Kannst du dir vorstellen, wie, ich nehme mal einen Titel Rocket League, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ich hab's nur mal gehört, ich kenne das Spiel nicht.
Du spielst halt Fußball im Grunde in einem Auto. Und dann kannst du halt als Fan, gibt's ein Auto, das hat ein Mousesports-Logo drauf. Und du kannst dir als Fan dann dieses Auto kaufen und dann in einem Mousesports-Auto spielen. Im Grunde ist es das Gleiche, als wenn du als Fußballfan sagst, ich gehe raus und kaufe mir ein Trikot. Nur, dass es halt nicht physisch greifbar ist, sondern es ein virtuelles Item ist.
Wie viele Autos verkauft ihr dann da?
Wie viele Autos wir genau verkaufen, kann ich dir gar nicht sagen, aber es macht insgesamt schon so, ich würde sagen, einen hohen einstelligen Prozentsatz von unserem Umsatz aus.
Und das sind da schon Millionen, oder?
Das sind noch keine Millionen.
Nee. Also in Summe, schätze ich jetzt mal, macht so eine GmbH dann, weiß nicht, 10 Millionen Umsatz?
Nee, so weit sind wir noch nicht, aber unser Umsatz auch in den letzten 4 Jahren hat sich halt echt stetig entwickelt, auch man kann sagen, recht rasantes Wachstum genommen, sodass wir schon anpeilen, auch in naher Zukunft so in den Bereich zu kommen.
Okay. Das heißt, dann wieder zurück zur Frage, was zahlt da jetzt ein Vodafone? Ne? Die Kollegen kenne ich nun, weil ich, was müssen die denn da ausgeben? Schon ein paar hunderttausend werden es auf jeden Fall sein, ne?
Ja,
irgendwo muss das Geld herkommen. Also irgendwo müssen die jetzt nicht 10 Millionen, aber die höheren siebenstelligen Summen, die es da wahrscheinlich sind, müssen ja irgendwo sich ergeben. Insofern nehme ich mal an, dass das ein Vodafone oder
ein Stripes ist. Ja, also klar, ne, also unsere Hauptsponsoren, die geben tatsächlich auch substanzielles Geld aus. Also, ne, ist schon so.
Und also das heißt, wir haben jetzt Partnerschaften, wir haben Merchandise, also oder Trikots, Merchandise, wir haben Virtual Items, das heißt, ihr könnt dann in den Spielen, die ja wiederum andere Firmen produzieren, also ihr habt ja nichts zu tun mit den Menschen, die das Spiel entwickelt haben, aber trotzdem habt ihr dann die Chance, in dem Spiel eure gebrandeten, sagen wir mal, virtuellen Gegenstände zu verkaufen.
Ist jetzt nicht zwingend so, dass es in jedem Spiel möglich ist. Ist von Publisher zu Publisher unterschiedlich. Übrigens auch eine der größten Herausforderungen, mit denen wir so arbeiten, dass wir eben nicht wie beim Basketball eben ist Basketball in dem Sinne gehört ja keinem. Unser Spielfeld gehört immer jemandem. Ne? Ob es jetzt bei Counter-Strike ist Valve, den Counter-Strike gehört, bei Rocket League ist jetzt zum Beispiel Psyonix oder jetzt Epic, denen das gehört. Und dann in Kooperation mit denen wird dann sowas entwickelt, weil die natürlich auch ein Interesse daran haben, ein Ökosystem zu schaffen, das sowohl für sie als auch für die Spieler, als auch für die Teams, die diese Spieler stellen, funktioniert. Und da ist eben eine Methode, Items einzuführen, die Fans dann kaufen. Und in Counter-Strike gibt es das auch, da gibt es dann Sticker. Das heißt, es gibt zu bestimmten Turnieren wird ein Sticker mit einem Mousebots-Logo oder mit einer Unterschrift von einem Spieler rausgebracht. Und als Fan kannst du dann losgehen und die kaufen und die auf deine Charaktere aufkleben. Also, wenn du dann mit anderen spielst, können die sehen, okay, ist ein Mousebots-Fan, ist ein SK Gaming-Fan, etc.
Mhm. Und haben wir dann die wesentlichen Erlösströme durch, also die drei?
Die uns vor allem fehlen im Vergleich zum traditionellen Sport, ist halt Spieltag. Ne? Also wir haben in dem Sinne keine Heimspiele. Und ganz, ganz großer Punkt natürlich Medienrechte, die uns fehlen, die ja diese beiden zusammen machen ja, glaube ich, beim Fußball über 50% des Gesamterlöses aus. Das sind also zwei Dinge, an denen wir ganz intensiv arbeiten, die auch weiter auszubauen. Es gibt Zusammenschlüsse und Interessengemeinschaften zwischen den Teams, die eben sagen, oder auch in Zusammenhang mit der ESL zum Beispiel, die sagen, wir arbeiten dran, eben diese, gerade was Medienrechte angeht, da ist so viel Potenzial, weil es eben bis jetzt fast gar nicht stattfindet, um da noch mehr zu erlösen. Und wie gesagt, die Bundesliga macht das 1,1 Milliarden Euro im Jahr mit TV-Geldern, die NFL irgendwie 3. E-Sports-Teams machen vielleicht, alles mal, im Bereich Counter-Strike vielleicht insgesamt 2 Millionen bis jetzt sein. Ne?
Also das heißt, wenn der ProSieben abends dann doch mal überträgt oder Sport 1, dann ist es halt, sind die Rechte sehr günstig. Ne?
Vermutlich, weil die auch gar nicht an uns direkt verkauft werden, sondern an den Turnierveranstalter. Deswegen weiß ich gar nicht genau, was da...
Das wäre dann die ESL.
Genau, zum Beispiel.
Ne? Und die Spieltagsumsätze ist ja quasi auch ESL. Ich meine, wenn die Halle voll ist, dann die Ticketserlöse gehen auch an die ESL. Ne?
Richtig, oder halt an Riot. Die machen ja auch regelmäßig Live-Events in Deutschland oder wer auch immer das Event veranstaltet. Ne? Die ESL sind zwar in Europa mit Abstand der größte Veranstalter, aber weltweit natürlich auch nicht der einzige, bei dem wir teilnehmen. Aber die ESL ist auch der Erste, der sich uns gegenüber öffnet tatsächlich und sagt, hey, ihr seid die Protagonisten, ihr seid die Stars von unseren Veranstaltungen und wir nehmen euch da mit ins Boot und versuchen das gemeinsam, das Produkt eben zu verbessern und euch dann auch daran zu beteiligen. Und das ist eins der großen Themen, die wir haben, nicht nur in 2020, sondern eins der großen Themen auch, unser Geschäft bestimmen werden in den nächsten.
Jetzt lese ich immer so, dass Fußballvereine, Schalke 04, das ist auch ein E-Sports-Team. Mhm. Also auch sozusagen, das Schalke 04 ist dann auch Mousebots, also nicht wie ihr, nur die heißen dann anders und sind ein anderes Team. Sind die im selben Spiel aktiv?
Schalke 04 ist in zwei Titeln aktiv, in denen wir auch aktiv sind. Das Schalke 04 spielt zum Beispiel League of Legends in der höchsten Liga. Mhm. Wir spielen League of Legends auf der höchsten Ebene in Deutschland. Die höchste Liga in League of Legends ist eine Franchise-Liga. Also du zahlst am Anfang, kaufst dich ein, bist ein Teilhaber im Grunde von der Liga. Da sind 10 in Europa drin. Das Schalke 04 ist ein Teil davon. Die haben auch, glaube ich, die zahlen dir auf öffentlich, ich glaube, 8 Millionen bezahlt, um Teil, 8 Millionen Euro, um Teil von dieser Liga zu werden. Und wir spielen aber auch in verschiedenen Titeln gegen Schalke 04. Also das Spiel hat es gegeben, Mausbots gegen Schalke.
Okay, aber die sind in Summe dann, also in einigen Spielen besser, in anderen Spielen nicht so gut.
Genau.
Ja. Aber umsatzmäßig wird es wahrscheinlich so ähnlich aussehen
wie bei euch? Ich glaube, da bewegen wir uns in ganz ähnlichen Dimensionen tatsächlich. Ja. Weil okay. Die haben halt auch, du kannst sagen, ein Counter-Strike-Team, ein Dota-Team, ein League of Legends-Team sind die drei großen Titel. Die Top-Spieler in all diesen drei Titeln bewegen sich in etwa auf einem ähnlichen Niveau.
Und es werden sogar Ablösesummen bezahlt. Also wenn du jetzt schnell ein Team zusammenbauen möchtest, dann könnte ich jetzt auch hingehen und sag ich mal, das OMR-Team und biete jetzt bei irgendwelchen Spielern, die bei dir sind, an, auf dem Motto, ey, wechsel doch zu mir und zock dann bei mir irgendwie Counter-Strike unter der OMR-Brand. Und dann müsste ich dir eine Ablösesumme bezahlen, wenn ich, also wie im Fußball quasi.
Ja, ich würde sogar sagen, es ist noch ein bisschen offener als im Fußball, weil nehmen wir jetzt einfach mal den Fall, wir entscheiden jetzt hier nach dem Gespräch, wir wollen bei der nächsten Counter-Strike-Weltmeisterschaft mitspielen. Dann gibt es nichts, keine Restriktionen, die uns davon abhalten, ein Team tatsächlich zusammenzukaufen, an einem Qualifikationsevent teilzunehmen, uns für diese WM zu qualifizieren und im besten Fall dann auch zu gewinnen. Wird halt nur sehr, sehr teuer. Weil eigentlich alle guten Spieler sind langfristig an ihre Organisationen gebunden, ne, haben langfristige Verträge. Und es ist so, wenn ich jetzt einen bestimmten Spieler ausgemacht habe und sage, ich brauche für Position XY, hätte ich gerne einen Spieler von Team X, dann würde ich an die herantreten und sagen, hey, am Interesse an eurem Spieler, gibt es eurerseits Interesse, den abzugeben? Und dann gibt es in der Regel genau wie im Fußball halt
Ablöseverhandlungen. Noch einen Transfer, noch einen Erlösstrom vergessen, nämlich Transfererlöse. Ich habe nämlich auch im Vorfeld gelesen, ihr habt auch schon Leute sozusagen gescoutet und dann entwickelt und dann für 500.000 oder sowas dann weiterverkauft.
ja, habe ich jetzt wahrscheinlich vergessen, weil wir tatsächlich in den letzten 2 Jahren keinen Transfererlöse hatten, aber wir hatten für eine Zeit, ich nehme an, den höchst dotierten Transfer, wahrscheinlich weltweit. Wir hatten einen serbischen Spieler, den wir ja tatsächlich gescoutet haben von einem Team, was gar nicht auf professionellem Niveau gespielt hat, wo wir Potenzial erkannt haben. Das ist auch, würde ich sagen, unsere große Stärke und wieso wir mit deutlich finanzstärkeren anderen Teams konkurrieren können, weil wir einfach da ein sehr gutes Scouting haben, die Leute früh erkennen. Den hatten wir und der ist dann zu einem großen amerikanischen Team, FaZe Clan heißen die, ist ein Riesenapparat, gewechselt und für einen mittleren sechsstelligen.
Eine halbe Million, also schon immer, oder?
War ein Ticken drunter, aber war jetzt nicht.
Und dann, wie machst du denn das Scouting? Also, das heißt, du sitzt dann selber irgendwo.
Also, ich selber nicht, aber wir haben halt Leute, die sich damit sehr gut auskennen.
Und die sitzen dann vor Twitch und gucken sich dann irgendwelche Spiele an, die sonst wenige gucken, irgendwie dann in der serbischen Liga oder.
Ja, so ungefähr. Also es gibt nicht nur die Events wie die ESL One, wo dann wirklich die besten 16 Teams der Welt kommen, sondern es gibt genauso Events, wo halt die Nummer 80 bis 100 der Welt spielt. Und es gibt Seiten, die tracken ganz genau alle Statistiken. Ja? Also ich sage jetzt noch, wie viele Assists hat einer gemacht, wie viele Abschüsse hat einer gemacht, wie viele Sekunden hat der durch den Wurf von einer Blendgranate die Gegner geblendet. Das wird alles exakt getrackt.
Wo steht jetzt sowas?
Die größte Seite dafür bei uns nennt sich hltv.org. Da wirklich jedes Counter-Strike-Spiel, was stattfindet auf einem halbwegs professionellen Niveau, wird dort, kannst du auch 2 Jahre später noch lesen, wer wann was gemacht hat. Und da kristallisieren sich ja dann schon mal so Kandidaten heraus. Wenn du einen siehst, der auf dem Niveau irgendwie 3 Events hintereinander besonders gut gespielt hat, dann kannst du, fängt man natürlich an, sich den auch persönlich anzuschauen. Ne? Oft haben die Spieler ja noch eigene Streams, dass sie abends zu Hause sitzen und ihr eigenes Gameplay außerhalb von Turnieren streamen. Dann kriegst du noch einen ganz guten Eindruck davon, was sind das für Persönlichkeiten, passen die rein, möchte man den im Team haben. Und wenn man dann denkt, okay, das ist jemand, der uns weiterbringt, sowohl spielerisch als auch persönlich, dann würde man an den herantreten und sagen, pass auf, wir sind Mausbots, wir spielen auf den ganzen Großevents, der kennt uns natürlich zu dem Zeitpunkt schon und hast Interesse bei uns mitzuspielen. Und wenn das dann passt, gibt man dem eine Chance im Lineup. Und wir haben momentan zwei bei uns im Team, die nicht von, oder eigentlich kann man sagen drei, einer ist nur schon so lange bei uns, dass ich den immer wieder vergesse, drei, die eigentlich aus einem, von einem Amateurniveau zu uns gekommen sind und nur zwei andere, die schon auf Top-Niveau gespielt haben, die wir dann abgeworben haben von anderen Teams.
Hinweis auf das Medianet Berlin-Brandenburg. Was machen die Kollegen? Sie helfen Firmen aus eben der Region Berlin-Brandenburg zu wachsen. Vor allen Dingen haben sie Kooperationen mit den größeren Industrie-Events, Branchen-Events, wie zum Beispiel unserem OMR-Festival, erstmalig jetzt. Es gibt dann dort einen Stand und Firmen, die Mitglied des Medianet sind und aus der Region kommen, können dort dann auf dem Stand für deutlich günstigere Tarife ausstellen und sich zeigen. Die gesamte Organisation, die gesamte PR, der Service vor Ort, all das macht das Medianet Berlin-Brandenburg. Die Firmen sozusagen müssen nur den Rest übernehmen und können dann bei uns Kunden gewinnen, Umsatz schreiben, all das. Es gibt, glaube ich, im Jahr über 100 Veranstaltungen. Bitte informiert euch, schaut es euch genauer an. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr aus der Region kommt, denkt, okay, ich habe Bock auf irgendwie einen besonderen Zugang zu großen Events, vielleicht zum OMR-Festival bei uns im Mai. Alle Infos unter medianet-bb.de/OMR.
Amateurniveau und Profi unterscheidet sich dann halt wirklich einfach über das Talent und über die Anzahl der Spiele, die man gemacht hat. Also das heißt, irgendwann ist man halt, dann wird man angesprochen. Jeder fängt an, einfach normal zu Hause am Rechner zu zocken, so ungefähr. Und dann sind manche halt motivierter und andere weniger. Und dann entwickelt man sich ohne Trainer alleine zu Hause immer weiter und hat irgendwie, wird immer ehrgeiziger. Und dann irgendwann sagt man, okay, jetzt gehe ich mal zu einem Turnier oder jetzt.
Ich glaube, das ist tatsächlich, ist eher so. Natürlich, klar, man fängt erstmal an zu Hause. Also der allererste Schritt, man sucht ein Spiel, was einem Spaß macht, was man gerne spielt. Ne? Bleiben wir bei Counter-Strike. Man merkt, okay, einfach hier auf einem Server rumlaufen und für mich alleine spielen ist nichts für mich. Und dann sucht man sich halt Mitspieler. Ne? Es gibt diverse auch Portale, wo du dich anmelden kannst. In dem Spiel integriert ist auch schon ein Mechanismus, wo du vier andere dir zugeteilt bekommst auf ähnlichem Niveau und dann kannst du in so einem Ranking klettern. Wenn du auf dem höchsten Rank angekommen bist, dann überlegst du dir, vielleicht spiele ich mal bei Amateurturnieren mit, wo es dann kein Preisgeld zu gewinnen gibt, aber wo du dich dann messen kannst mit anderen Amateurteams. Und so kletterst du dann immer weiter eben, ganz genau. Mhm. Und wenn du dann irgendwann, du merkst ja, wie talentiert bin ich, wie viel investiere ich tatsächlich da rein und dann im besten Fall, genau, wird dann irgendwann ein vielleicht Semi-Amateur-Team auf dich, semi-professionelles Team auf dich aufmerksam und sagt, hey, willst du nicht bei uns mitspielen? Wir spielen auch schon internationale Events und so geht dann die Leiter immer weiter und am Ende spielst du möglicherweise dann vor 15.000 Leuten.
Und was verdient man denn als Superstar? Also wenn man jetzt irgendwie einer der Ups und Topstars ist, dann gehen da schon Millionen an.
Also ich, bei uns sicherlich nicht, aber ich kann mich schon vorstellen, also League of Legends USA ist immer nochmal ein bisschen andere Welt, gibt es Millionen Gehälter, bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja.
Okay.
Und die Spieler haben ja eben nicht nur ihr Gehalt, da kommt Preisgeld noch rein, ne? Also wir haben zum Beispiel...
Okay, das heißt, ihr müsst das Preisgeld dann auch mit den Spielern auch noch teilen?
Schön wär's, ja. Also die Spieler teilen mit uns kein Preisgeld, also 100% von den Preisgeldern, die wir vereinnahmen, gehen an die Spieler. Wir haben jetzt, unser Counter-Strike-Team hat in 2019, glaube ich, 800.000 Euro Preisgeld gewonnen. Davon sehen wir nichts.
Okay, das geht dann direkt an die Jungs.
Genau, also da verdienen die noch und natürlich haben dann einzelne Spieler auch individuelle Partner, die sie irgendwie repräsentieren und Spieler haben auch teilweise eigene virtuelle Items. Also ne, gibt einen Spieler, der hat seinen Autogramm-Sticker im Spiel, den kaufen die, verdient er halt auch noch.
Okay, das heißt, aber als Team seid ihr dann gar nicht, also im Vergleich zum Spieler seid ihr das kleinere Business. Wenn du richtig gut spielen kannst, dann verdienst du mehr als
du kannst
als,
natürlich,
als Spieler als das Team.
Du kannst natürlich als Spieler aber nicht funktionieren ohne die Infrastruktur, die dir so ein Team zur Verfügung stellt. Ne? Also klar, wenn du kannst als Spieler auch ein Influencer sein und du konzentrierst dich wirklich nur auf Stream und du machst jeden Abend deinen Twitch-Stream und zockst, dann bist du eher Entertainer als Profispieler. Als Profispieler brauchst du natürlich den ganzen Apparat, den dir so eine Organisation bietet, von Trainingsmöglichkeiten, Unterstützung im organisatorischen Bereich, der Staff, der dahinter steckt.
Wo sitzt ihr?
ich würde sagen, 5 Kilometer von hier ungefähr. Also die,
In Hamburg,
genau.
Und die ganzen Spieler, die für euch spielen, die sitzen die dann auch in der Nähe?
Nee, also unser Counter-Strike-Team zum Beispiel, die wohnen an ihren Heimatorten. Wir haben einen Holländer, einen Türken, einen Dänen, einen Esten und einen Slowaken momentan, die für uns Counter-Strike spielen. Die wohnen jeweils an ihrem Heimatort. Ich habe das mal letztens in einem anderen Zusammenhang ausgerechnet, haben irgendwie 160.000 Flugkilometer im Jahr. Das heißt, die sind also quasi nonstop irgendwo auf der Tour unterwegs. Und wenn keine Tour ist, dann
von zu Hause.
Genau, machen die Heimaturlaub. Und dann, wenn es wieder losgeht, in der Regel machen wir es so, wir haben einen Monat Off-Time. Ne? Dann gehen die nach Hause und machen zwei Wochen Regeneration und dann kommen sie hier nach Hamburg und machen wir nennen es immer ein Bootcamp, ne? Kommen zusammen und stellen uns dann ein auf das nächste Event.
Okay, das heißt, euer Trainer wird dann erst aktiv und das muss man sich nicht vorstellen, dass die täglich irgendwie trainieren wie Fußballer.
Also wenn die zu Hause sind, auch in den 2 Wochen, ist es nicht so, als wenn die 2 Wochen das gar nicht anfassen, sondern die haben auch dann Sessions, die eben von zu Hause übers Internet eben,
auch untereinander, das heißt, sie abstimmen und
in koordinieren. In der Regel funktioniert es so, die suchen sich ein Team auf ähnlichem Niveau, also eins, was auch bei Wettkämpfen gegen uns spielt und machen dann, im Grunde machen die dann 3, 4 Freundschaftsspiele am Tag gegen ihn.
Aber machen die als Training immer nur das Spiel zocken oder machen die was anderes?
Nee, also ist was in der Öffentlichkeit immer, glaube ich, ganz falsch wahrgenommen wird. Also massives Spielen von so einem Spiel als Profi ist null zielführend, glaube ich. Also was die machen ist, die spielen vielleicht gegen Gegner 3 bis 4 Stunden am Tag. Die haben eine theoretische Vorbereitung. Also die reflektieren auch ganz extrem jedes Match, was sie gespielt haben und sagen, hier, pass auf, es gibt verschiedene Karten, oft würde es wahrscheinlich so weit führen, aber es gibt verschiedene Karten, auf denen die spielen, verschiedene Positionen, die spielen. Und haben dann, würde ich sagen, zu jeder Stunde, die spielen, nochmal Minimum eine 1/2 bis 3/4 Stunde, die eben in Vor- und Nachbearbeitung geht. Ne? Und das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir natürlich auch versuchen, dass die Jungs irgendwie körperlich fit sind. Also wir gehen jetzt nicht mit denen zusammen joggen oder der Coach von denen geht nicht mit denen zusammen joggen, aber es ist schon auch, würde ich sagen, ein essentieller Teil von deren Berufsalltag, würde ich sagen.
Also Sport zu machen.
Körperlich in guter Verfassung.
Okay. Ist ja dann, sagen wir mal, klar kriegen sie sehr viel Geld, viel, viel mehr als der Normalmensch, aber die müssen ja auch ordentlich arbeiten dafür. Es ist nicht so, dass die das irgendwie, weiß ich nicht, jetzt relativ schnell verdienen. Das ist dann schon auch über ein Jahr und in dem Jahr musst du echt dann viel reisen.
Absolut.
Viel trainieren, bist permanent beschäftigt sozusagen.
Also klar, ich würde jetzt tatsächlich sogar sagen, also der Eindruck entsteht natürlich schnell, da sagt jemand, ey, der kriegt schweinig viel Kohle für Computerspielen. Will ich auch machen. Aber die Wahrheit ist tatsächlich, dass sie oft viel Zeit daran investiert haben, auch wieder, ich sag's glaube ich zum 5. Mal, wie im Fußball, ne? Dass viel Zeit in deine Leidenschaft oder in den Sport investiert hast, bevor sich das irgendwie finanziell auch bemerkbar macht. Und klar, deren Ablauf in der Woche ist, die verbringen mit Sicherheit aufwärts von, also 40 Stunden mit ihrem Job. Und wenn du dann noch die Reisetage mit dazu nimmst und die inzwischen ja tatsächlich vielen Termine außerhalb vom Spielerischen, also ne, die haben ja auch Verpflichtungen für unsere Partner, die machen Signing-Sessions, wenn die bei einem Event vor die Tür gehen und was essen gehen wollen, so das ist, da kannst du ja auch nochmal einplanen, dass sie eine 1/2 Stunde irgendwo stehen und Fotos machen und Autogramme schreiben etc. Also die Pflichten sind ja nicht getan mit den paar Stunden, die dann tatsächlich sich vorbereiten.
Wer ist weltweit aktuell so der bekannteste Profi-Computerspieler?
Weltweit aktuell.
Also wer ist so Ronaldo oder Messi in dem Fall?
Also ich glaube, der bekannteste Computerspieler ist tatsächlich gar keiner, der aktiv in einem Pro-Team spielt, sondern eher so jemand wie Ninja oder Shroud, die einfach so bei Twitch dann, wenn die einen Stream anmachen, 200.000 Leute erreichen, glaube ich, was haben die, 15 Millionen Instagram-Follower etc. Also so Gaming-Influencer, gar nicht so Pro-Gamer in unserer.
Was sind eher Entertainer?
Genau, die machen, die spielen nicht kompetitiv, die haben beide mal kompetitiv gespielt und haben dann für sich entdeckt, dass ihr Talent möglicherweise eher in der Unterhaltung liegt und sind jetzt Entertainer. Bei uns gibt es Spieler, ich müsste jetzt tatsächlich überlegen, wer so der bekannteste ist. ganz lustig, ich habe in dem Podcast, den du gemacht hast mit dem Ralf, habt ihr, glaube ich, auch drüber gesprochen, wer ist so der große Star, wer ist so der Michael Jordan? Mhm. Und den gibt es bis jetzt. Also es gibt den einen Superstar.
Also Ninja hört man ja jetzt auch als Nicht-Experte immer wieder. Also ja. Begegnet mir ab und zu mal der Name, dass der so der...
Klar, also ich habe jetzt, Ninja war ja zuletzt immer tatsächlich auch groß in den Medien, weil er irgendwie einen Exklusivvertrag jetzt mit Mixer gesigned hat, als war vorher der größte Twitch-Streamer mit relativ großem Abstand sogar und ist jetzt exklusiv zu Mixer gewechselt und geistern auch Zahlen so durch die Medien, was er dafür bekommt und das habe ich jetzt gelesen, dass damit, wenn alle KPIs erreicht werden, möglicherweise einen Milliardenvertrag mit Mixer hat.
Das ist auch eine Streaming-Plattform.
Das ist die Streaming-Plattform von Microsoft, genau. Hm. Das ist ein Twitch-Konkurrent. Gibt es jetzt auch schon, also ich habe das erste Mal, glaube ich, vor anderthalb, zwei Jahren von gehört. Und die geben jetzt gerade so in den letzten 3 bis 6 Monaten richtig Gas und kaufen eben Inhalte ein, ob sie jetzt Streamer sind oder.
Also das Google hat ja auch so ein Ding. Ne? Google hat ja, Stadia heißt es, glaube ich, ne?
Spielt jetzt zum Beispiel in unserem Umfeld bis jetzt noch fast gar keine Rolle.
Okay, also hatte ich auch mal aufgeschnappt, dass die da auch unterwegs sind.
Also Twitch, der unangefochtene
ist ja Amazon, ne? Also das heißt, Amazon, Microsoft, Google haben da scheinbar alle irgendwie ihre
ja, Pläne. Genau. Wie gesagt, Twitch, der Platzhirsch. YouTube macht auch Livestreaming, ist aber im Verhältnis zu Twitch, gerade bei uns auch noch verhältnismäßig klein und Mixer kommt da jetzt halt mit viel Dampf in das Feld rein und kann für uns natürlich nur gut sein. Ich meine, wir haben am Anfang ganz kurz über Medienrechte gesprochen, wenn dann natürlich jetzt so Konkurrenzszenarien entstehen zwischen einem Twitch, Amazon und einem Mixer, Microsoft, dann kann das ja für uns, die ja im Grunde Inhalte anliefern, also die,
kann das bringen, ja.
Die Content liefern für diese Plattformen nur gut sein.
Reed Hastings, also der Chef von Netflix, hat mal gesagt, sein Wettbewerber wären gar nicht so sehr jetzt andere Videoplattformen, sondern eher sowas wie Fortnite und so. Wie ist denn, gibt es auch schon Profi-Fortnite-Spieler?
Ja, gibt's. Also Fortnite ist ja eins der Spiele mit dem größten Preisgeld überhaupt. Das heißt, Spieler können in Fortnite absurde Summen in Preisgeld gewinnen. Ich glaube, Fortnite hatte für die 2019er Season 100 Millionen in Preisgeld, die sie insgesamt ausgeschüttet haben. Also dementsprechend gibt es eine Menge professionelle Fortnite-Spieler.
Aber nicht in Teams.
Auch. Also wir haben jetzt aktuell keinen, beschäftigen uns aber immer wieder damit. Muss ich jetzt auch wieder ein bisschen ausholen, wieso wir zum Beispiel aktuell keinen Fortnite-Spieler haben. Wir haben auch am Anfang kurz gesagt, für uns natürlich ganz wichtig, dass Leute dann auch unser Jersey anhaben und on camera irgendwo sind. Ne? Also dass sie bei den Übertragungen, die spielen 5 gegen 5, du siehst unsere 5 Spieler, du siehst die Logos, die da vertreten sind. Wenn du jetzt Fortnite nimmst, die spielen 100 Leute gleichzeitig. So eine Partie Fortnite. Das heißt, selbst wenn du die 100 irgendwo in einem Raum hast, die Zeit, wo dein Spieler in deinem Mousewatch-Jersey mit deinen Partnern da im Bild ist, halt.
Ist ein bisschen wie bei Tour de France, wo du dann ins Fahrerfeld die Kamera hältst und da fallen irgendwie 100 Leute Fahrrad.
Und wenn du Glück hast, dann fällt die Kamera mal irgendwie auf dein Jersey. Also das ist schwierig, da zuzuschauen. Fortnite trotzdem natürlich unfassbar populäres Spiel.
Ne?
Genau, also ich glaube, von Spielerzahlen ist momentan das Größte. Muss man natürlich immer nochmal unterscheiden, ist das größte Spiel, was gespielt wird und ist der größte E-Sports-Titel, der geschaut wird. Was so die Spielerzahlen angeht, ist vielleicht bis auf einige Mobile-Games Fortnite momentan gigantisch groß und für uns auch immer spannend, aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, gerade was so die Übertragung angeht. Und um mal zurückzukommen, auch dieses Statement, ich glaube, ich habe es auch mal gelesen, ich glaube, da hat er natürlich komplett recht, ne? Die Kids heute, wenn du da tatsächlich konkurrierst um die Zeit, um die Freizeit der Leute, dann konkurrierst du als Netflix wahrscheinlich eher mit Fortnite als mit einem TV-Sender. Ne? Weil da verbringen eben die Kids die meiste Zeit.
Und die spielen, aber gucken auch. Also beides.
Klar, also wenn du jemand bist, der gerne ob es jetzt Fortnite ist oder League of Legends ist oder Dota ist, der gerne zockt, dann schaust du dir natürlich auch gerne die an, die besonders gut in dem sind, was du da machst. Eiferst denen nach. Ne? Ganz auch wieder
Ja, für den Fußball. Ich meine, alle Profis haben früher selber geguckt und so, ne?
Ja, eben. Und wenn ich jetzt, als ich früher selber Fußball gespielt habe, von klein auf war für mich das Größte, dann zu sehen, wie machen das Profis, was machen die anders, was machen die besser, gucke ich gern zu. Und im Gaming sind die Möglichkeiten natürlich unendlich, also weil du so nah dran bist auch und so eine geringe Einstiegshürde dabei ist, um's nachzumachen. Ne? Du guckst einem Fortnite-Streamer zu oder einem Counter-Strike-Team zu und du bis zwei Klicks später bist du da, wo es 1:1 einfach nachmachen kannst und zwei Klicks später kannst du bei YouTube dir irgendwelche Guides angucken, die so Pros gemacht haben, um dir die anzugucken. Also Inhalte rund um Gaming sind gigantisch groß, glaube ich. Mhm.
Du hast gerade schon gesagt, du hast früher Fußball gespielt im Ruhrgebiet, das verbindet uns.
Ja.
Wie ist denn dein Weg jetzt sozusagen zum E-Sport oder zum Mausports? Was hast du da? Du warst auch nochmal Fernsehmoderator, ne?
Ja.
Und du bist jetzt irgendwie 37?
36. Ja, tatsächlich, mein Weg zum E-Sports hat auf dem Fußballplatz angefangen. Ich habe mit Gaming generell eigentlich gar nichts zu tun gehabt. War so ein Amateurkicker halt wie du auch und habe mich schwer verletzt beim Fußball und hatte also 3 Monate Zeit zu Hause irgendwie zu schauen, was mache ich jetzt. War damals noch in der Schule und mein kleiner Bruder hatte einen PC und hat da immer Strategiespiele drauf gezockt. Und Warcraft 3 ist eine StarCraft Echtzeitstrategie. Und habe ich dem irgendwann, ich hatte nichts damit zu tun, habe ich gesagt, ey, was machst du da die ganze Zeit? Kann ich auch mal ausprobieren. Mir ist langweilig. Ja, und dann hat mich das so gepackt, dass ich tatsächlich im Oktober hatte ich mich verletzt und ich glaube 8 Monate später war ich in Südkorea zum Warcraft spielen. Also,
als Profi?
Also ich habe dann über Warcraft jemanden kennengelernt, der Korea war damals und ist es ja heute in Teilen immer noch so das Mekka für Gaming. Damals war es noch viel, viel extremer. Also in Korea waren alle Topstars und da gab es Fernsehübertragungen. Das war alles bei uns noch undenkbar zu der Zeit. Und habe jemanden kennengelernt über Online-Gaming aus Korea. Der hat gesagt, ey, die waren in Seoul. Mein Bruder ist in China zum Studieren. Wenn du Bock hast, komm vorbei, wenn dich interessiert. Und für mich als 19-Jährigen, also habe ich gedacht, nächsten Tag bin ich mehr oder weniger los. Und danach ging es dann, ist es dann einfach passiert. Dann war ich als Walker 3 Experte bei Giga Esports damals, Giga Games, eingeladen und es hat so gut geklappt, dass irgendwie dann nach 3, 4 Gastauftritten, die gesagt haben, ey, kannst du dir vorstellen, du bist gerade mit dem Abi fertig im Grunde, kannst du dir vorstellen, bei uns als Moderator anzufangen. Und ja, dann irgendwie 2 Wochen später war ich dann
Giga-Moderator
für Esports und habe da Games getestet, Games kommentiert und parallel lief die ganze Zeit schon Mausports. Mausports war ja damals kein Unternehmen, wie es heute ist, sondern eher so eine Art Passion-Project. Ne? Also wir waren da irgendwie ein paar Jungs, die Bock auf Warcraft 3 hatten und andere, die Bock auf Counter-Strike hatten und klar haben wir damals auch schon versucht, irgendwie möglichst Partner dazu für uns zu gewinnen, die uns irgendwie die Anfahrt zu irgendeiner LAN-Party bezahlen oder mit Gear ausstatten etc., aber
also Gear heißt Klamotten und
Gear, Maus,
Joystick.
Genau, Joystick, ja. in dem Dreh, also null vergleichbar, aber da war, ne, dementsprechend war ich da auch schon Teil von Mausports.
War es jetzt sehr entlarvend, dass ich Joystick gesagt habe? Das sagte man früher in zur Amiga 500 Zeit.
Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob es irgendwo einen gibt, der noch mit Joystick spielt in irgendeinem Titel, aber ich glaube, in Street Fighter gibt es vielleicht den einen oder anderen, die spielen mit so einem Pad, da das ähnelt so ein bisschen so einem Joystick. Aber ja, wir haben jemanden gesucht, der uns den Joystick zur Verfügung stellt und hat sich dann so entwickelt. Also ich habe dann anschließend an die TV-Zeit ein Studium angehängt und als ich damit fertig war...
studiert, oder?
Business Communication schwimmen. Und als ich damit fertig war, hatte ich halt einen Kumpel, der hat das die ganze Zeit durchgezogen, dieses Mausboards-Thema und war auch der, Jengis Thülö heißt der Mausboards so aus dieser, ja, ich sag mal, semi-professionellen Schiene tatsächlich zu so einem internationalen Unternehmen, kann man ja sagen, mittelständischen Unternehmen aufgebaut hat. Und der hat dann gesagt, ey, wir wachsen so schnell und du hast eine 10-jährige Geschichte mit Mausboards, das ist jetzt auch knapp 5 Jahre her, willst du nicht nach dem Studium Vollzeit wieder zu uns zurückkommen? Dann habe ich gesagt, war jetzt so lange ein Teil von meinem Leben und ich habe voll Bock auf das Thema und ich sehe halt wahnsinnig viel Potenzial in dieser E-Sports-Nummer, dass ich, ja, da war ich dann wieder.
Aber okay, das heißt, jetzt gehört die Firma einem Investor, der hofft, dass es halt den nächsten Jahren immer mehr Erlöse gibt und dass ihr da irgendwie immer weiter Leute einstellt, die richtigen Teams aufbaut und so ist es irgendwie das Business-Kalkül.
Klar, also natürlich hoffen wir alle auch darauf, dass die Branche oder jedes Beratungsunternehmen wird ja aus, oder alle Projections sagen ja, E-Sports wächst stetig. Ne? Und es ist ja auch eigentlich nur logisch, wenn du schaust, jeder Grundschüler wird ganz natürlich mit Gaming groß. Ne? Ich glaube, meine Generation und vielleicht deine Generation ist so die letzte, wo es ein paar Leute gibt, die mit Gaming noch gar nichts zu tun hatten. Die existieren gar nicht mehr unter 10-Jährigen. Ne? Die kennen alle Fortnite, die kennen alle League of Legends, die kennen alle Clash of Clans. Dementsprechend sind wir uns natürlich sicher, dass es weiter wächst. Wir haben da einen riesen Know-how-Vorsprung, eben weil wir es seit 17 Jahren machen. Es ist ja links und rechts, werden neue E-Sports-Teams gegründet, die da jetzt einsteigen. Wir sind so die einzigen in Deutschland, die tatsächlich organisch gewachsen sind, also die tatsächlich eine echte Entstehungsgeschichte haben, die jetzt nicht gegründet sind, um irgendwie auf diesen E-Sports-Zug aufzuspringen und da Geld zu verdienen und sicher. Also
euer Investor, der wettet darauf, dass man sozusagen dann eine Dividende oder Jahresüberschuss machen kann mit der GmbH oder will er die GmbH dann eines Tages weiterreichen an weiß ich nicht, Schalke 04, die haben ja jetzt schon was, aber an, weiß ich nicht, dann an Bayern? Nee,
ich glaube, der glaubt tatsächlich daran, dass wir betriebswirtschaftlich erfolgreich werden als Mausbotter, dass wir Profite erzielen. Ist jetzt nicht, unsere Strategie ist jetzt nicht, das Ding irgendwie groß zu machen und dann in 3 Jahren zu sagen, finden wir hier irgendjemand noch größeren, der uns dann kauft.
Was sind so die größten Teams der Welt?
Die größten Teams der Welt.
Also in Deutschland höre ich immer, SK Gaming ist auch ein Begriff, den man.
SK Gaming ist, würde ich sagen, mit uns so ein bisschen auf Augenhöhe tatsächlich.
In Deutschland.
In Deutschland, genau. Oder in Europa gibt es mit uns. Ich würde uns schon auf jeden Fall zu den 10 größten in Europa zählen. Wir sind mit SK Gaming wahrscheinlich die größten tatsächlich in Deutschland. Inzwischen gibt es mehr, die in Deutschland ansässig sind, einfach aus dem Grund, dass Riot mit seiner Franchise-Liga der LEC, League of Legends European Championship, auch in Berlin ansässig sind. Deswegen sind da viele, viele Teams inzwischen in Berlin. Aber von den traditionell deutschen E-Sports-Teams sind wir mit SK die größten. Dann gibt es in Europa noch. Bekannte Namen sind Fnatic, die gibt es schon ewig, die sind in London, die sind groß, dann gibt es G2, die sind groß, vor allem in League of Legends, auch waren da bei der Weltmeisterschaft im Finale.
Und die machen dann schon so 20, 30 Millionen Umsatz?
Die veröffentlichen Zahlen nicht, aber ich würde schon sagen, dass die ein Vielfaches an Umsatz machen. Letztens habe ich gelesen, eins der größten Teams der Welt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber Cloud9 ist so ein Riesenname, sind Amerikaner, die auch mit wahnsinnig viel Investmentgeld unterwegs sind. Die machen, bei Forbes, gab es so eine Liste, wie viel sind die E-Sports-Teams wert, da wurden die mit 400 Millionen Dollar beziffert und die machen 25 Millionen Umsatz. Also da kannst du schon sehen, wie groß die Wette darauf ist, dass die in den nächsten Jahren ordentlich zulegen. Auch was.
Und wenn jetzt, sagen wir mal, wieder aus eigenem Interesse, Vodafone, wie macht man das? Habt ihr die angerufen und gesagt, Mensch, hier wollt ihr nicht mal, habt ihr nicht mehr Bock? Oder machst du das denn selber? Rufst du dann dabei so potenziell, oder gibt es da eine Agentur? Oder?
Also wir arbeiten auch mit Agenturen zusammen, zum Beispiel mit Jungformat Sports hier in Hamburg. Was die Akquise angeht, wir rufen die auch selber an. Also im Grunde passiert das ungefähr so, ja. Ne? Du rufst, ob jetzt mit einer Agentur oder selbst, rufst da an und sagst, ey, pass auf, gibt hier einen super Fit. Gerade mit Telekommunikation, schnell, ob es jetzt schnelles Internet ist oder wenn es um Mobile Gaming geht, schnelles mobiles Internet. Es passt super gut. Wir sind als Mausbots eins der ältesten, traditionsreichsten deutschen Teams. Wir haben da eine Legacy. Wir sind international erfolgreich und Zweiter der Weltrangliste in Counter-Strike. Wir sind deutscher Rekordmeister.
Gibt es denn so richtig auch Fans von Mausports? Also,
Hoffe ich doch, ja.
Also das heißt, es ist dann so beim Fußball, es gibt ja jetzt beim Fußball, ich weiß nicht, schauen wir jetzt auf Schalke, da gibt es wahrscheinlich irgendwie ein paar Fans von einzelnen Spielern und es gibt dann vor allen Dingen mal Fans des Vereins. Und ist es bei euch ähnlich? Also gibt es dann wirklich Leute, die sich, weiß nicht, Mausports tätowieren lassen so ungefähr?
Habe ich noch nicht gesehen, aber was du ansprichst, ist genau das, was wir ja auch beobachten, wenn du einen sehr populären Spieler dazu holst, dann kommen mit dem natürlich Fans des Spielers. Gleichzeitig glaube ich aber, dass Mausports eins der einzigen E-Sports-Teams ist, die es schon geschafft haben, tatsächlich auch Fans des Teams.
Wie groß seid ihr bei Instagram?
Boah, da kann ich jetzt tatsächlich nicht mit den mega eindrucksvollen Zahlen glänzen, aber 150.000, glaube ich.
Okay, ist ja schon mal nicht so schlecht.
Ja, ist schon mal nicht so schlecht, aber da
geht noch mehr.
Da geht noch ein bisschen
was. Was ist euer größter Social-Kanal?
Facebook, glaube ich. Facebook mit 400.000, knapp 53.000. In dem Dreh. Aber Instagram und Twitter sind so die, wo am meisten Engagement einfach ist. Ne? Mhm. Wir haben Instagram-Posts von uns, holen so ungefähr zwischen 7.000 und 10.000 in der Spitze Engagements und sind damit im E-Sports, also was diese Rate angeht, schon tatsächlich gut unterwegs.
Ja? Und lass mal vielleicht zum Abschluss ein bisschen sprechen über die Spiele. Jetzt haben wir ja ein paar Namen wieder gehört, Fortnite ganz vorne, League of Legends, Counter-Strike. Kommen da nochmal wieder neue? Also in welchem Rhythmus kommen die neuen? Wonach, wie geht das so ein bisschen? Also ab und zu, jetzt aus der weiten Ferne, höre ich so einen neuen Namen, dann kommt, weiß nicht, vor 2 Jahren war Fortnite ganz groß, hatte ich vorher noch nie gehört. Und manche höre ich, ja, jetzt genauso, höre ich jetzt seit Jahren. Also so ein paar Sachen halten sich jetzt scheinbar seit 10 Jahren.
Ja, länger, also Counter-Strike ist was? 20 Jahre alt geworden jetzt. Ne? Also das ist eigentlich diese Top-E-Sports-Zuschauertitel sind alle alt. Also Counter-Strike ist 20 Jahre alt, Dota 2, ich weiß nicht genau wie alt, aber ich weiß, dass ich es vor 12 Jahren schon gespielt habe. Mhm. Oder den Vorgänger Dota, League of Legends ist auch, glaube ich, geht auf die 10 zu oder ist schon 10. Das heißt, diese Genres, die sind einfach der Vorreiter in ihrem Genre. Ist jetzt ein Taktik-Shooter bei Counter-Strike, ein MOBA bei League of Legends und bei Dota. Da gibt es einfach kein besseres Spiel in diesem Genre. Und dementsprechend populär sind die als sowohl zum Spielen als auch zum Zuschauen. Jetzt hat man mit Fortnite ist ein Battle Royale dazu. Da gibt es in dem Genre gibt es auch andere Spiele wie Public Players Unknown Battlegrounds, das ist PUBG oder Apex, das ist ein EA-Spiel. Die kämpfen also gerade auch so ein bisschen um die Vorreiterposition in dem Genre Battle Royale. Und das ist jetzt so der nächste, der sich dazu einreiht. Dann gibt es ja, ne, Fußballsimulationen, gibt es bekanntermaßen 2 große, die jetzt im E-Sports nicht so die Riesenrolle spielen, ne, mit FIFA und mit PS. Was da der nächste, also es, wie du siehst, bis auf jetzt diese Battle Royales, ist eine ganze Weile her, dass da irgendwas reingekommen ist, was ganz vorne mitspielt. Ich glaube, das nächste, was passieren wird, was riesig wird, ist irgendein Mobile Game. Also die sowohl die Endgeräte entwickeln sich ja weiter, dann die Datenübertragung wird immer schneller. Ich glaube, das nächste, was irgendwie auch ein riesen E-Sports-Titel wird mit einer riesen Fanbase, ist irgendein Mobile-Titel. Mhm. Also ich meine, ich habe jetzt was, PUBG Mobile ist ein Shooter-Spiel auf dem Handy, ist, glaube ich, vor allem in Asien so gigantisch groß. Die gibt es seit 2018. Die haben 1,5 Milliarden Dollar umgesetzt mit ihrem Mobile-Game, haben eine wahnsinnig große Spielerbase. Wenn sich die Geräte jetzt so weit entwickeln, dass es halt auch ein Zuschauererlebnis wird, dass du nicht halt auf den ersten Blick siehst, okay, haben die auf dem Handy gespielt, Clash Royale macht keinen Bock, oder mir zumindest keinen Bock, live zuzugucken, dann glaube ich, wird das so die nächste große Nummer werden.
Besonders naheliegender Hinweis heute oder ganz, ganz, ganz besonders naheliegender Hinweis jetzt hier auf Wondery, den größten unabhängigen Podcast-Produzenten der Welt. Eine Firma, die über 24 verschiedene Formate als Nummer 1 in Apple Podcast Charts hatte, über 50 Millionen monatliche Downloads geschafft hat und die uns jetzt gebeten haben, auf einen Hit-Podcast hinzuweisen, den sie aktuell in Deutschland ausstrahlen. Der heißt Unternehmenskriege und es gibt da verschiedene Staffeln. Und jeweils in einer Staffel wird dann beleuchtet, wie sich Unternehmen bekriegt haben, wie Firmen sich durchgesetzt haben gegen andere, sozusagen duelliert haben, wie Firmen das geworden sind, was sie geworden sind. In der aktuellen Staffel geht es um den Kampf zwischen Cola und Pepsi. Ich glaube, wahrscheinlich ein wirtschaftshistorischer Kampf. Und wer sich für OMR-Themen interessiert, der könnte ja vielleicht auch Spaß haben, sowas zu hören. Deswegen nachgucken, wondery.com/shows und dann Kampf der Unternehmen oder einfach danach googeln. Ihr werdet es finden. Wer Bock hat, einfach weiterhören. Okay, aber das heißt, du hast ewig lang, also 10 Jahre, 20 Jahre, das ist, also, das ist sind schon Platzhirschen. Also schon wie so Sportarten fast. Also ich meine,
genau, ne?
Weiß nicht, wie lange gibt es jetzt Basketball? So 150 Jahre oder so und Fußball wahrscheinlich auch. Und jetzt gibt es die dann auch so seit 20 Jahren. Ist ja schon ein Teil des Weges.
Ja, absolut. Also Counter-Strike ist sehr...
Oder? Soll sogar olympisch werden. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, es gibt so Bestrebungen, auch jetzt E-Sports olympisch zu machen, ne?
Ja, ich habe, es gibt ja immer wieder so verschiedene Ansätze, dann sind sie irgendwie als so Exhibition-Sportart Teil bestimmte Games. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Thema, was für mich inzwischen fast schon anstrengend ist, weil dann ständig irgendein Verband reinkommt, irgendwelche Leute, die von dem Thema überhaupt gar keine Ahnung haben und sagen, ey, wir müssen irgendwie die jungen Leute noch mit auf die Reise nehmen und bei uns guckt keiner mehr zu, lass mal ein bisschen E-Sports machen, aber dann nur die Guten. Ne? Dann nehmen nur irgendwie Basketball und weiß nicht was, E-Sport Bob fahren oder ne, was im Grunde gar keine Community hat, die ist nicht echt. Also FIFA gibt es natürlich eine, aber bei anderen Titeln, da kommen jetzt keine Millionen von Leuten und sagen, ey geil, dann gucken wir da zu. Deswegen ist es für mich teilweise ein bisschen anstrengend, dass die immer versuchen, E-Sports in Gut und Böse zu unterteilen. Ne? Das ist auch eine.
Also das heißt, du glaubst, dass wahrscheinlich das ganze Olympia-Thema gar nicht kommt?
Doch, an irgendeiner Stelle schon. Wenn halt die Leute, die jetzt über 60 sind und die Entscheidungen fällen, nicht mehr da sind und da eine andere Generation drin ist, dann wird das hundertprozentig passieren.
Aber dann weiß man nicht, mit welchem Spiel oder so, dass es...
Also ich glaube, am Ende wird da kein Unterschied mehr gemacht. Also der Unterschied wird ja aktuell nur gemacht, ne, dass Leute sagen, jo, wir wollen E-Sports machen, aber dann bitte keine Spiele, wo einer mit einem Schwert erschlagen wird oder erschossen wird. Das ist eine Unterteilung, die jetzt gemacht wird, weil natürlich die bei Olympia auch dann Angst haben vor
negative Presse.
Genau, negative Presse etc. Und ich glaube, das wird halt in ein paar Jahren überhaupt gar keine Rolle mehr spielen.
Aber also, glaubst du nicht, also das heißt, du bist auch davon überzeugt, dass dieses Argument, das man ja häufiger hört, wenn wieder irgendwas Schreckliches passiert ist, irgendwer im echten Leben rumgeballert hat oder Leute mit dem Schwert attackiert hat oder so, das ist aber, hat mit Computerspielen nichts zu tun.
Auf gar keinen Fall. Also ich bin, also um da müsste ich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen ausholen, aber ich bin zum Beispiel ganz fest davon überzeugt, dass da ganz andere Faktoren natürlich eine Rolle spielen, wie ein soziales Umfeld etc., dass jemand, der sowieso schon große Probleme in seinem sozialen Umfeld hat, sich vielleicht in eine Videospielwelt flüchtet, um dann da, ne, seine Erfolgserlebnisse zu haben oder da Anerkennung findet. Ja, aber nicht umgekehrt, dass Videospiele jemanden zu so einer Person machen. Ich finde, das persönliche Umfeld, die Eltern, der Freundeskreis sind so in der Verantwortung.
Sind denn eure Spieler, die du ja ganz gut kennst wahrscheinlich, denen ihr da jetzt auch viel Geld bezahlt, sind das so Typen, sagen wir mal, hätten die sich früher auch im Fußballverein so durchgesetzt?
Bei unseren Spielern bin ich mir, oder bei allen guten Spielern tatsächlich, bin ich mir eigentlich sicher. Und wenn.
Das sind keine sozialen, ja, sind Soziopathen, die da irgendwo im Keller sitzen und zocken und so.
Ach, überhaupt nicht. Also gerade auf einem Profiniveau sind eigentlich die klar gibt es ganz unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche.
Der eine ist introvertierter,
das andere ist extrovertierter. Aber ganz normale Jungs. Umgekehrt versuchen wir natürlich auch als Profiteam so Kompetenzen weiterzugeben an unsere Zuschauer. Ne? Weil klar, wir haben Counter-Strike-Spieler, die machen, das ist deren Beruf, professionelle Videospiele zu spielen und dementsprechend, glaube ich, ist es auch unsere Verantwortung, eben den Fans zu erklären, ey, pass auf, an Nummer 1 muss für euch immer stehen, die Schule, die Ausbildung, also vernachlässigt nicht eure schulische Ausbildung oder euren Freundeskreis, um Profi-Gamer zu werden. Also sagt jetzt nicht, ey, ich zocke jetzt 12 Stunden, weil ich will Profi-Gamer werden. Er führt erstens zu nichts und also du wirst dadurch nicht Profi und ist natürlich super gefährlich auch einfach für junge Leute. Und dementsprechend nehmen wir das ernst, das auch so zu kommunizieren. Und bei den Profis siehst du das auch. Ne? Also da ist keiner, der sein Leben lang nur Games gezockt hat, sondern alle haben ein gesundes soziales Umfeld, haben, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber auch alle bei uns einen Schulabschluss, einen ordentlichen.
Also das, und das ist auch eine krasse Talentfrage. Also das heißt,
auf jeden Fall.
Ja. Also das kann auch nicht jeder werden. Das ist beim Fußball ja auch so, du siehst halt, ne, wenn du anfängst mit Fußball, bei einigen Leuten ist es aussichtslos, dass sie das jemals höher spielen, bei mir am Ende auch. Ja. Aber du kannst das schon erkennen, das Talent siehst du schon bei einem 6- oder 7-Jährigen manchmal oder zumindest bei einem 14-Jährigen, das ist da auch so. Also du weißt schon, bei manchen Leuten, die können das gerne spielen, aber das wird nie was mit der Profikarriere. Können die spielen, wie die wollen.
Absolut. Also es gibt nicht den Weg, wo du sagst, wenn ich jetzt nur genug spiele, Wenn ich jetzt nur genug Stunden investiere, dann werde ich Profi einfach, weil ich, du kannst ja Singleplayer-Games, wenn du genug Zeit investierst, dann wirst du es irgendwann, hast du es irgendwann durchgespielt, Super Mario. Irgendwann kommst du bis ganz zum Ende durch. So ist es ja bei so Wettkampfspielen nicht. Also wenn du, du merkst, und ich glaube, so ist auch der gesündeste Weg, um Profi zu werden, du spielst, du merkst, du bist besser als andere, weil du talentierter bist, weil du strukturierter spielst, sag ich mal, du reflektierst, was du machst, hinterfragst deine Entscheidung, dann wirst du relativ schnell merken, bin ich so talentiert, dass ich gegen tatsächlich immer bessere Gegner spielen kann. Das ist ein Fakt. Also, dass du nur mit viel Spielen ein Top-Spieler werden kannst, ist unmöglich.
Sag mal, allerletzte Frage. Ich verfolge gerade so ein bisschen, im E-Commerce-Bereich gibt es, oder im Handelsbereich, die Frage, was passiert mit den Innenstädten? Also E-Commerce, Leute bestellen zu Hause, die Innenstädte sterben aus, jetzt gibt es Unternehmer hier und da, die da Ideen haben, was man in Innenstädten alles machen könnte. Gibt jetzt so irgendwie gerade ein Konzept, habe ich gesehen in England, da werden so Räume geschaffen, wo man zocken kann, auch extra dafür werden Spiele entwickelt, die man in irgendwelchen neuen innenstädtischen Locations machen kann, nämlich in Einkaufszentren, weil es irgendwie natürlich ein großes Interesse gibt, Menschen in Innenstädten zu halten oder in Einkaufszentren zu ziehen oder sowas. Kann da Gaming eine Rolle spielen? Siehst du sowas halt auch? Gibt es da schon Sachen, die da diskutiert werden? Du sagst, okay, demnächst irgendwie in Hamburg, weiß ich nicht, im Alsterhaus, große Stadt, dass da irgendwie der nächste, weiß ich nicht, Laden reinkommt oder Restaurant, macht ihr da irgendwie eine...
Also es ist witzig, weil man könnte jetzt tatsächlich glauben, dass wir vorher abgesprochen haben, die Frage musst du unbedingt noch stellen, weil da würde ich gerne was zu sagen. Wir haben...
Aber haben wir nicht.
Nee, haben wir nicht. Ja. Deswegen finde ich es witzig, dass du genau danach fragst. Und eins unserer Kernthemen, beziehungsweise das Kernthema für 2020 ist halt Mouseboards, was ja eigentlich ein Unternehmen ist, das irgendwie digital oder auf digitalen Plattformen geboren ist, in greifbarer zu machen für unsere Fans oder für Gaming-Fans generell. Und haben vor Q4 2020 hat eine Location in Hamburg auch zu schaffen, in zentraler Lage, wo Mouseboards und E-Sports erlebbar wird eben für Leute. Ne? Also wir wollen, weil ich es auch ein super spannendes Projekt einerseits finde, dass Leute unsere Spieler da kennenlernen können, einen Anlaufpunkt haben für unsere Fans, andererseits Leute halt auch zusammenkommen können, um zusammen zu zocken. Einfach, ne? Weil ich es viel, viel cooler finde, wenn fünf Jungs, die meinetwegen hier aus Altona oder was kommen, sagen, ey, wir treffen uns bei Mouseboards und spielen da zu fünft. Also jeder sitzt bei sich zu Hause und spielt von da. Übrigens auch eine ganz gute Idee, finde ich, für Sportvereine sowas anzubieten. Ist ja auch momentan auch eine Riesendiskussion, dürfen die das nicht. In anderen Ländern, in Dänemark, total gang und gäbe. Ne? Da bietet ein Sportverein neben Fußballtraining eben auch einen Gaming-Raum an und die haben dienstags, donnerstags Fußball und spielen aber mittwochs, freitags spielen die Counter-Strike oder League of Legends.
Aber wenn ich dir so zuhöre, dann stelle ich mir vor, weil nicht, wenn ich jetzt irgendwas aktivieren wollte, weil halt irgendwie ein Einkaufszentrum, da würde ich da eine Fläche schaffen, wo man zocken kann, wo vielleicht ein Trainer ist, der ein paar Tipps gibt oder sowas und wo geiles Equipment ist. Ja. Und dann stelle ich mir vor, würden da ganz viele Leute in der Zielgruppe, irgendwie junge Leute, hinkommen und rumhängen und dann im Zweifel auch da was essen und da auch noch irgendwie Sneakers kaufen oder so in dem Einkaufszentrum.
Ja, ist
so
unser Plan.
Aber warum gibt es das noch nicht in Deutschland?
Puh, ist eine gute Frage. Vielleicht hat es jetzt noch keiner richtig gemacht. Wir hoffen natürlich dadurch, durch unseren Namen und unsere Persönlichkeiten, die wir ja auch mit einbringen dann und die Expertise mit Coaches etc., die Infrastruktur, dass das für uns funktioniert. Ansonsten haben Internetcafés in Deutschland, ich würde es auch wieder, was jetzt auch nicht hundertprozentig mein Fachgebiet ist, in Deutschland in der Vergangenheit auch immer das Problem gehabt, dass sie auf gewisse Weise rechtlich mit Spielhallen irgendwie gleichgesetzt werden. Das heißt, wenn du einen PC aufstellst zum Zocken, dann unterliegst du ähnlichen Regulierungen, wie wenn du Spielautomaten aufstellst. Wenn du andere Länder anguckst, so da sind ja so Gaming-Cafés, Internet-Cafés total üblich, total normale Treffpunkte für Jugendliche ist ja in Deutschland nie so gewesen.
Aber Internetcafé ist ja jetzt heutzutage irgendwie was.
Genau, gibt es.
Ein bisschen anderes.
Ja, ja.
Aber der Joystick der Cafés.
Ja. Genau. Was wir machen wollen, ist, ja, ähnlich wie du beschreibst, so ein Treffpunkt für Jugendliche, die Interesse oder generell für junge Leute, die Interesse an Gaming haben und dann eben mit uns zusammen da zocken wollen.
Ich wundere mich, dass ihr gar nicht angesprochen werdet, weil ich meine, dass ihr das wollt, ist das eine, aber wenn ich jetzt gucke, da gibt es ja ECE oder so große Firmen, die verschiedenste Einkaufszentren betreiben und ja, da auch sich wahrscheinlich...
Es gibt ja da immer mal wieder so Annäherungen, ne? Dass man sagt, ey, lass mal zusammensetzen, macht das irgendwie für euch Sinn, macht das für uns Sinn. Es gibt in Berlin auch die eine oder andere Location, die das schon in etwa so macht. Es gibt verschiedene League of Legends Teams in Berlin, die haben das in Light. Wir hoffen halt, dass wir es jetzt hier, weil wir in Hamburg glauben, einen extrem guten Standort dafür zu haben. In Berlin gibt es 10 verschiedene Teams, in Köln gibt es ein paar verschiedene Teams. Hamburg ist da bisher noch, was die E-Sports-Landkarte angeht, unbesetzt und ich glaube, es ist Riesenpotenzial und wir hoffen, dass wir, wenn wir jetzt hier zum Beispiel heute in einem Jahr reden würden, könnte ich dir jetzt sehen, wie gut es funktioniert.
Alles klar, okay, dann warten wir mal ab, was passiert. Merkt euch Mausports. Jan, wir drücken dir die Daumen und bin gespannt, wie sich das ganze Thema weiterentwickelt. Und dann sprechen wir uns in einem Jahr oder in zwei oder wann auch immer. Ich hoffe, vielleicht hast du auch Bock, im Mai zu OMR zu kommen. Wir machen da auch jetzt zum ersten Mal ein bisschen mehr zum Thema Gaming. Wir machen eine Partnerschaft mit einem großen Gaming-Unternehmen. In dem Sinne, bis bald vielleicht.
Jo, vielen Dank für die Einladung. Super viel Spaß gemacht und dann berichte ich, wie es gelaufen ist.
Alles klar. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bevor alles vorbei ist, mein regelmäßiger Hinweis auf die Hamburg Media School, die wir nun sehr gut kennen, die verschiedenste Education-Formate auch selber anbieten. Unter anderem das Content Marketing Camp vom 14. bis zum 15. April. Da geht es um strategische Grundlagen und Planung von Content, Design, Thinking, Techniken, all sowas. 2 Tage lang, wie gesagt, alles über Content Marketing. Informiert euch unter hamburgmediaschool.com im Bereich Weiterbildung gibt es das Content Marketing Camp.